Hallo und herzlich willkommen zu Maloche
und Malibu,
dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
und ich bin Verena Leichtfuß.
Hey Verena, sag mal, wie gehst denn du damit eigentlich um, wenn du zum Beispiel so Zufallsbekanntschaften hast, im Freibad, im Bus, in der Kneipe oder sonst wo, kommst du mit so Leuten ins Gespräch, verstehst dich eigentlich ganz gut und wenn dann so ein bisschen Vertrauen gefasst ist, kommt die andere Person auf einmal damit rüber und kommt mit so ganz straff rechten Meinungen vom rechten Rand.
Also da sage ich dir ganz ehrlich, ist für mich immer erstmal so ein Schockmoment, weil ich denke, jetzt war doch gerade alles gut, wir haben uns gut unterhalten und dann kommt sowas und das ist so komplett gegen alles, wofür ich stehe, wie ich denke und handle. Und meine Herangehensweise ist dann einfach, dagegen zu halten, dagegen zu argumentieren.
Total. Finde ich auch. Im inneren Bedürfnis kann man das nicht stehen lassen. Klar, hast du da irgendwie einen straffrechtsradikalen Neonazi, der von der Diktatur träumt, da kannst du wahrscheinlich argumentativ nichts machen. Aber ich finde es auch sonst schwer, wenn du da zum Beispiel jemanden hast, du merkst so, vorher warst du dir noch einig über irgendeine politische Entscheidung, die er scheiße fand, du scheiße findest, ja. Aber der hat sich dann vielleicht einfangen lassen von so einer rechten Propaganda, wie sie die AfD bietet, so vermeintlich einfache Lösungen. Und wenn du dann anfängst und versuchst zu sagen, ja, aber das ist doch gar keine Alternative oder das kann doch so nicht funktionieren oder bedenk mal, was das für Folgen hätte, dann wird ganz schnell auf stur geschalten und du merkst, da kommst du jetzt argumentativ gar nicht weiter.
Das stimmt, aber es ist natürlich auch keine Alternative, einfach nichts zu sagen oder zu sagen, ja, hier will ich jetzt nicht weiterreden, tschüss. Also ich glaube, dann ist es verloren. Wenn wir alle so agieren würden und nicht dagegen argumentieren, dann, ja, dann wären wir verloren. Dann wäre es das im Prinzip gewesen. Im Prinzip muss man genau diesen Moment nutzen und sagen und vielleicht auch diese Vertrautheit dann nutzen, die man sich dann wenige Minuten vorher aufgebaut hat, um zu sagen, naja, aber hast du schon mal darüber nachgedacht? Also das und das, was die AfD hier fordert, das wäre auch für dich total beschissen.
Genau. Du hast vollkommen recht, finde ich auch. Und bei dieser ganzen Sache ist irgendwie wichtig, der Ton macht die Musik.
Oh ja.
Und da geht es jetzt nicht darum, den Besserwisser raushängen zu lassen. Und ich habe mit einem gesprochen, der hat das ganz stark beherzigt. Der hat zum Beispiel auch mal Musik für sich sprechen lassen. Was es damit auf sich hat, ich habe mit ihm ein kleines Interview geführt. Du hast leider keine Zeit, aber du kannst es dir jetzt mal anhören und ihr auch. Also ist ganz spannend. Er ist Betriebsratsvorsitzender des VW-Motorenwerks in Chemnitz und vor der letzten Europawahl hat er ein starkes Zeichen gesetzt. Bei einer Veranstaltung hat er gar nicht selber gesprochen, sondern ein Lied einspielen lassen und die Band Silbermond für sich sprechen lassen. Warum? Das erzählt er uns gleich. René Uthoff, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Christoph.
René, der Song, den du einspielen hast lassen, heißt Mein Osten. Und jetzt lese ich mal eine Strophe vor für alle, die den nicht kennen. Da heißt's: Risse gehen durch Familien und ein Riss geht auch durch mich, denn ich weiß, mit Mittelfingern lösen wir dieses Problem hier nicht. Werden reden müssen, streiten, um Kompromisse ringen müssen und so weiter. Aber was nicht hilft, sind wir uns da einig, Ideen von 1933. Also jetzt schon mal gut, dass ich es nicht gesungen habe, aber ich glaube, die Botschaft ist rübergekommen. René, warum hast du dieses Lied ausgesucht?
Ja, Christoph, das Lied ist ausgesucht aus einem ganz einfachen Grund. Ich persönlich habe mich sehr stark identifizieren können. Ich finde, dass das Lied mehrerlei zum Ausdruck bringt. So wie du eingeleitet hast, ist ein starkes Statement drin, eben nicht die Ideen von 1933, aber es ist auch ein starkes Statement für Demokratie. Wir werden streiten müssen, reden. Und es hat zum Ausdruck gebracht, dass es sozusagen Risse gibt, dass durch den sogenannten Osten Risse gehen. Und es steckt ein Identifikationsfaktor drin, starkes Bekenntnis zur Heimat, aber eben mit dem beklemmenden Gefühl, da ist irgendetwas. Und es lädt alle ein, auch sogenannte Kritiker im Osten und außerhalb vom Osten, sich damit zu befassen und nicht vorzuverurteilen.
Du hast gesagt, da ist irgendwas und lass uns mal da darauf eingehen. Wenn wir jetzt so die letzten Europawahlen gesehen haben und die letzten Wahlen generell, wir haben in ganz Europa gesehen, da gibt es einen Rechtsruck, insbesondere auch im Osten. Und jetzt wäre es ja meine Aufgabe als Wessi, dir zu erklären, warum das so ist, als Besserwisser-Wessi. Ja? Aber jetzt, ich würde sagen, jetzt drehen wir mal um. Vielleicht hast du ja irgendwie eine Erklärung, dass du sagst, warum ist das so stark?
Also ich habe mit Sicherheit keine Patenterklärung an der Stelle, aber ich kann nur versuchen, das ein bisschen einzuordnen an der Stelle. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass wir unter der ganz großen Überschrift, was Demokratie eigentlich ausmacht, was bedeutet Demokratie und Demokratie im Kontext von Freiheit, das ist in den letzten, nach meinem Eindruck und nach meinem Gefühl und nach meinem Dafürhalten in den letzten über 30 Jahren hat es kaum eine spürbare Rolle gespielt. Die Politik hat uns im Grunde genommen gar nicht vorgelebt, dass das Wesensmerkmal von Demokratie Debatte ist, wo in der Debatte Meinung und Gegenmeinung zum Vorschein kommen und wo es darauf ankommt, einen sogenannten Aushandlungs- oder Kompromissprozess zu haben. Und Demokratie ist verkürzt auf einen Freiheitsbegriff, der da lautet, du bist frei und du kannst machen, was du willst. Der lässt völlig außer Acht, dass die Gemeinschaft Regeln braucht, damit sie zusammenleben kann an der Stelle und alle angehalten sind, ihren Beitrag in dieser Gemeinschaft zu bringen. Und dann gibt es noch obendrauf etwas, da kann sein, dass ich falsch liege, aber ich empfinde es so, dieses permanente Ossi-Wessi und dieses Fingerzeigen. Die einen sind die Richtigen, die anderen sind sozusagen noch nicht angekommen. Das halte ich für fatal an der Stelle, weil es außer Acht lässt, dass in den Lebensbiografien, und damit meine ich gar nicht die, die im Osten in der DDR geboren sind, sondern insgesamt die einfach außer Acht lässt, dass Menschen für sich ein rationales Empfinden haben und eben nicht zur Diskussion einlädt, sondern einfach eine Meinung überstülpt. So. Und das scheint mir so ein bisschen die Mischung zu sein, wo dann am Ende Populisten und rechte Kräfte andocken können mit ihren simplen Behauptungen oder mit ihren simplen, einfachen Antworten. Und alle die, die irgendwie unzufrieden sind, ob es nur berechtigt unzufrieden ist oder einfach nur mitgeschwungen, mitlaufend unzufrieden ist, die docken da an und denken jetzt, dass sie einen Denkzettel verpassen können.
Jetzt ist die eine Sache zu sagen, okay, ich mache das jetzt aus Trotz oder aus Unzufriedenheit. Jetzt muss man sich natürlich auch anschauen, was sucht man sich damit aus? Und da gibt es ja auch plakative Wahlversprechen. Und ihr seid jetzt ein Motorenwerk und im Zuge der Transformation bedeutet das, ihr braucht neue Produkte. Jetzt wäre das einfache Angebot zu sagen, nee, also wir glauben nicht an den menschengemachten Klimawandel. Wir machen einfach so weiter wie bisher. Wir machen mit dem Verbrenner weiter. Wir werden uns keiner Transformation, wir werden die einfach nicht mitmachen. Das ist ja so ein Angebot der rechten Parteien. Du bist im betroffenen Werk quasi. Wie siehst du das?
Selbstverständlich ist im Motorenwerk das gesamte Spektrum an Meinung vertreten, so wie es gesamtgesellschaftlich vertreten ist. Und ergo haben wir auch die dementsprechende Diskussion. Und ja, zuvorderst will ich Folgendes einordnen. Im Hause Volkswagen gibt es sicherlich einen Plan und es gibt eine Strategie, wo man auch gerne dafür und dagegen sprechen kann. Und wir erleben ja gerade aktuell in der Situation, dass ein paar Dinge, die das Unternehmen strategisch wollte, nicht so zu 100% funktionieren, wie sich das alle erhofft haben. Und ja, das bestimmt natürlich einen Teil der Diskussion. Aber zurück zu uns als Betriebsrat, wie versuchen wir damit umzugehen? Wir stellen die Strategie des Unternehmens nicht in Frage, sondern wir haben vollkommen als Betriebsräte für uns akzeptiert, dass es einen Wandel gibt, der auch, sagen wir mal, nicht nur im Hause Volkswagen, sondern gesamtgesellschaftlich ein paar Dinge hat. Du hast ja das Stichwort gesagt, es gibt definitiv wissenschaftlich belegt das Phänomen des Klimawandels. Und wir schwingen uns nicht auf, diese wissenschaftliche Sichtweise in Frage zu stellen, sondern wir haben sie akzeptiert. Und unser Handeln besteht jetzt darin, Anknüpfungspunkte zu finden und zu setzen, dass das Motorenwerk in die Zukunft überführt wird. Jetzt hat Volkswagen mit seiner sogenannten Wertschöpfungsstrategie da ein paar Punkte aufgestellt. Und da steckt am Ende drin, dass die Werke Zug um Zug beteiligt werden. Das heißt, es gibt am Ende einen Fahrplan und nicht jedes Werk ist sozusagen als allererstes dran, sondern es beginnt mit einem Werk und es werden alle sukzessive nachgezogen. Und ja, es ist nicht unbedingt das super angenehme Gefühl, dass das Motorenwerk Chemnitz nicht in vorderster Reihe steht. Jetzt sind wir aus betriebswirtschaftlicher Sicht für das Unternehmen ein zuverlässiger Standort. Und das ist auch eine Karte, die wir spielen dem Unternehmen gegenüber, dass das Unternehmen hier auch eine Verantwortung hat. Nämlich dort, wo die Dinge so hervorragend funktionieren, nicht nur das Geld abzuschöpfen und sozusagen die Sahne mitzunehmen, sondern am Ende auch eine Verpflichtung zu haben, das im Gegenzug der Mannschaft wieder zurückzugeben. Wir haben also aktuell für das Motorenwerk folgenden Blick. Wir haben die Zusage, dass wir in der Transformation mitspielen. Thermomanagement als Handlungsfeld. Wohl wissend, dass dieses Handlungsfeld nie und nimmer ausreicht, die heute bestehende Belegschaft komplett in die Zukunft zu überführen. Wir haben also noch hübsch ein bisschen was zu tun.
Trotzdem ist ja klar, okay, was man auch weiß, ist, es gibt ein Auslaufdatum, nicht nur in der EU, sondern auch China, Indien und so weiter und so fort. Mehrere Länder sagen, okay, wir wollen den konventionellen Verbrenner, so wie er jetzt ist, irgendwann mal nicht mehr auf den Straßen haben. Es gibt aber auch Länder, wo es noch kein Ausstiegsdatum ist. Jetzt kann man sagen, okay, wir verkaufen dann zur Not eben dahin. Jetzt, wenn ich mir das Wahlprogramm oder die Ideen so von der AfD und so weiter anschaue, dann haben wir da die Rückführung zur D-Mark wieder und den Ausstieg aus dem Euro. Jetzt, wenn man sich erinnert, die D-Mark war sehr stark und wenn wir jetzt aussteigen würden, hätten wir auch eine starke D-Mark. Würde bedeuten, alles, was du ins Ausland verkaufst für einen Verkäufer, der muss mehr bezahlen, als er bis jetzt bezahlen hat. Wenn das jetzt so kommen würde, wir hätten wieder die D-Mark, eine starke D-Mark. Würde dann noch jemand irgendwie in Brasilien oder so eure Motoren kaufen oder sind die dann einfach zu teuer und dann wird eh verlagert?
Wenn das denn so wäre, dass wir alles zurückdrehen und es würde in Deutschland dieser Weg gelten, den du beschrieben hast, dann würde sozusagen die Währung sofort ein Aufwerten der nationalen Währung von ca. 30% mit sich bringen, gegenüber Stand heute. Und wenn es denn so ist, dass wir heute ein internationales Handels Muster haben, gerne mit dem Begriff der Globalisierung umrissen. Bei aller Kritik, die man da üben kann, ist es doch in Anführungsstrichen ein austariertes Handelsbeziehungsgeflecht, wo am Ende die Betriebe, die sogenannten Global Player, und da gehört Volkswagen auf jeden Fall dazu, ihre Rolle und ihren Platz eingenommen haben. So, wenn du das System jetzt mit dem beschriebenen stören würdest und wir würden sofort auf Nationalität und Nationalwährung abstellen, dann werden wir sofort auf. Und dann würde automatisch diese Währungsparität im Handelspreis, im Export sich niederschlagen. Und das würde genau die Folge mit sich bringen, dass das im Chemnitz hergestellte Stück Motor so teuer wird, dass es im fernen Ausland nicht mehr verkaufbar ist an der Stelle. Also wenn das zum Primat erhoben wird, dann ist das A nicht zu Ende gedacht und B mit einer wahnsinnigen Rolle rückwärts verbunden, die mehr Nachteile mit sich bringt als Vorteile. Und was fatal ist, genau diesen Teil der Antwort wird von niemandem geliefert, sondern es sind eben diese einfachen Muster, die so schön populistisch in den Raum gehangen werden und alle klatschen Beifall. Das ist äußerst schwer, aber am Ende wäre es die Wirkungslinie. Es ist keinesfalls ein Vorteil, es ist ein Riesennachteil und der würde gegenüber heute deutliche Dinge im Negativen verändern.
Kommen wir mal zur Kernkompetenz der Rechten. Sie sind in Bars und Clubs und singen Ausländer raus. Wie würde denn bei euch in Chemnitz im Motorenwerk das ausschauen, wenn die ihre Parolen in die Tat umsetzen würden? Was würdet ihr noch fertigen, wenn auf einmal nur noch Leute mit dem deutschen Pass bei euch an der Linie stehen würden?
Naja, die Frage ist sicherlich nicht ganz einfach zu beantworten, oder sie hat zwei Ebenen. Gucken wir mal die reine innerliche Ebene an, nur auf die Belegschaft. Unsere Belegschaft setzt sich recht unterschiedlich zusammen und wir haben bei uns einen Ausländeranteil, der im Vergleich sicherlich nicht hoch ist. Also ich will so rum formulieren, der Begriff Ausländeranteil ist vielleicht gar nicht ganz richtig, sondern wir haben einen Teil der Belegschaft mit definitiv anderen Wurzeln als Deutschen. Und wir haben so ungefähr über den Daumen gezogen, einen Anteil von vielleicht 5%, die hier in der Stammbelegschaft unterwegs sind. So, würde jetzt dieser Sprech hochgezogen und das in die Tat umgesetzt, ne, die haben auch alle einen deutschen Pass in der Zwischenzeit, aber würde das so stringent durchgezogen werden, dann würde das ja bedeuten, dass wir einen Teil der Belegschaft hier nicht mehr beschäftigen würden. Und Belegschaft ist immer auch eine Voraussetzung für Stückzahlproduktion. Das hieße also am Ende ganz klar und deutlich, dass du deine Belegschaft reduzierst und damit am Ende weniger Stückzahl baust und damit weniger Ergebnisse hast. Dann gibt es die zweite Ebene, das ist die nach außen, das Verflechtetsein in den Volkswagen-Verbund, in den internationalen Lieferverbund. Wir haben heute durch die Arbeitsbeziehungen in aller Regelmäßigkeit von den ausländischen Standorten, also insbesondere das, was Kundenbetriebe, sogenannte Kundenbetriebe von uns sind, immerhin 14 an der Zahl, beispielsweise aus Tschechien von Skoda, beispielsweise von Audi, aus Ungarn von Győr, beziehungsweise die spanischen Kollegen, die Iberische Halbinsel. Nur um mal ein paar Beispiele genannt zu haben. Das sind regelmäßig Kolleginnen und Kollegen, die hier anhand des Aufgabenfeld des Motor im Motorenwerk Chemnitz zu tun haben. Ob sie nur, ob es die Entwickler sind, die hier zusammenkommen, weil es einen Entwicklertag in Chemnitz gibt, oder ob es ein Qualitätsthema gibt, wo sich die Qualitätssicherer treffen. Wenn dieses hochgezogen würde, dass man das so stringent macht, wie du es beschrieben hast, dann würden mit Sicherheit die Kolleginnen und Kollegen der ausländischen Standorte nicht mehr hierher kommen. Und dann ist schon die Frage zu stellen, wie dann Arbeit in einem internationalen verbundenen Unternehmen zu machen ist. Das wäre ein knallischer Nachteil, und der auch relativ schnell in die Isolation führt. Und Isolation am Ende des Tages vielleicht sogar dahingehend, dass du damit die Existenz des Standortes grundsätzlich gefährdest.
Jetzt wird uns ja oft von Kolleginnen und Kollegen, die mit Rechten sympathisieren, vorgeworfen, wir sollen uns dieses ganze politische Thema nicht kümmern, wir sollen uns um Tarifverträge kümmern. Kümmern wir uns jetzt einfach mal um Tarifverträge. Wenn es nach der AfD geht, heißt es, neue Tarifverträge sollen Betriebsräte aushandeln. Nicht mehr die Gewerkschaften, die sind denen eher ein Dorn im Auge, gelten für die vielleicht als linksgrün versifft. So, wie wäre das denn jetzt bei euch? Also, wenn ihr jetzt als Standort Chemnitz alleine wärt und ihr als Betriebsräte alleine dort sagen würde, nicht in dem ganzen Verbund, nicht die Gewerkschaft im Rücken, wir würden selber einen Tarifvertrag aushandeln müssen. Hättet ihr dann einen und wie sieht er dann aus?
Ich bin mal so vermessen und würde sagen, es ist sicherlich möglich, dass wir einen Tarifvertrag erreichen würden. Aber, so, und lass mich mal bei dem Aber bleiben. Das, was wir heute für uns sehen, dass wir, wenn es um Tarifverhandlungen geht, dass wir dann in einem großen Verbund unterwegs sind, also, dass wir Stärke zeigen können, sowohl hier im Betrieb durch den Organisationsgrad, den wir haben von ca. 91%, aber eben auch Stärke zeigen können im Volkswagen-Verbund und dass wir Stärke zeigen können im Zusammenspiel mit der Fläche. Ich glaube, das ist etwas, was uns sehr zum Vorteil gereicht, um Stärke zum Ausdruck zu bringen. Und wenn sich das jetzt alles verkürzt, nur auf den Standort, dann nimmst du dir automatisch dieses Instrument weg. Dann bist du auch isoliert, kannst gar keine Solidarität von anderen mehr haben, stehst völlig für dich alleine. Und wenn wir das, was die AfD da beschreibt, am Ende des Tages hätten, dann wäre das kein Vorteil für die Arbeiterschaft. Das wäre ein klarer Nachteil.
Kommen wir mal zum nächsten Reizthema, und zwar zum Thema Vielfalt. Die Rechten haben ein Familienbild, das so eher aus den 50er Jahren, stammt. Muss man sagen, wie ihr zu Hause leben wollt, das ist uns wurscht, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Für dich ist ja wichtig als Metaller und Betriebsrat, dass alle so leben können, wie sie wollen. Auch eben die, die dem Rollenbild aus den 50er Jahren nicht entsprechen, sondern sich was anderes überlegt haben. Wie gehst du das Thema an?
Das ist eine ganz spannende Fragestellung. Und zunächst will ich nochmal schnell darauf abstellen, dass uns das Betriebsverfassungsgesetz da ja am Ende auch ein paar Dinge an die Hand gibt. Das ist ja ein beschriebenes Handlungsfeld, dafür zu sorgen, dass im Betrieb der sogenannte Gleichbehandlungsgrundsatz gelebt wird, dass quasi alle gleich sind und alle dieselben Chancen haben. Jetzt haben wir natürlich im Unternehmen, im Motorenwerk, das eine oder das andere Mal schon genau diesen AfD oder wegen mir diesen rechten Sprech drin, so getreu der Devise. Vielfalt verkürzt sich auf Diversity, und das ist ja quasi die Vielgeschlechtlichkeit. Und alle die, die nicht Mann und Frau sind, die brauchen sozusagen Beratung oder wie auch immer. Das ist ja ein totaler Schwachsinn. So dagegen anzukämpfen, beziehungsweise das im betriebsrätlichen Handeln im Betrieb zu haben, dass man diese Meinung nicht akzeptieren kann, das ist am Ende nicht ganz einfach. Jetzt haben wir im Hause Volkswagen einen sogenannten Konzerngrundsatz, der nennt sich Diversity oder eben Vielfalt zu gut Deutsch. Wir haben eine Betriebsvereinbarung, die nennt sich partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz. Und es gibt den sogenannten Code of Conduct, also die Verpflichtung aller im Betrieb, sich an geltendes Recht zu halten und die Dinge zu wahren und zu leben. So, und das sind natürlich immer Sachen mit der Belegschaft zu diskutieren, das sichtbar zu machen. Da gibt es logischerweise auch immer wieder andere Sichtweisen dazu. Wir werden ja die Menschen auch nicht umpolen, das ist nicht unsere Aufgabe, aber klar zu machen, ey Leute, jemand anderes seine ihm zugeschriebenen Rechte abzusprechen, das geht nicht, das können wir nicht tolerieren. Und mal aus der unternehmerischen Perspektive, wenn eine Meisterstelle zu besetzen ist, dann geht es ja am Ende darum, die Meisterarbeit vor Ort zu haben. Und dann ist es doch völlig wurscht, ob die Meisterstelle von einem Mann, von einer Frau, von einer queeren Persönlichkeit oder sonst irgendwie gemacht wird. Wenn die Person alle Voraussetzungen mitbringt und geeignet ist, die Aufgabe zu machen, dann ist mit der Person die Stelle zu besetzen. Und das ist unter Vielfalt zu verstehen. Und dann erleben wir noch eins, die Frage von Kreativität und Ideenfindung. Es ist ja mitnichten Gott gegeben, dass die besten Ideen nur im sogenannten engeren deutschen Sinne entstehen, sondern alles das, was wir an Kolleginnen und Kollegen hier haben, alles das, was aus all diesen ganzen unterschiedlichen Mustern an Ideen kommt, ist doch äußerst wertvoll. Und da sind so viele gute Ideen dabei und es wäre ein Fanal, wenn sich das durchsetzen würde, dass es im Grunde genommen keine Vielfalt gibt, sondern auf dieses enge Muster abzustellen ist, wie du das beschrieben hast.
Jetzt sind wir kurz vor Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Ohne dich jetzt zu fragen, wen du wählst, aber was wünschst du dir für die Wahl?
Wir haben ja die Europawahl, du hast es angesprochen, als Wahllandkarte im Kopf, da ist der Osten blau. Ich erhoffe mir, dass das eben in der Landtagswahl anders kommt. Wir haben es platziert in der Betriebsversammlung mit der Maßgabe, Leute, überlegt euch, bitte, 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 setzt euch mit den Inhalten auseinander. Wer vielleicht bisher die Protestkarte gezogen hat, überprüft doch nochmal, ob Protest das einzige Motiv für die Stimmabgabe sein kann, muss und soll oder ob es nicht anders möglich ist, sich mit Inhalt zu befassen und eben mal aus dieser Protestlaune rauszugehen. Ja, und dann ist die zarte Hoffnung die, dass die Blauen nicht so viel Stimmen kriegen, dass sie da damit regierungsfähig wären. Na, der absolute Super-GAU, um mal das Gegenstück dazu zu beschreiben, der absolute Super-GAU wäre, dass die blauen Truppenteile mehrheitsfähig wären an der Stelle. Das wäre der Super-GAU.
Also sich mit Inhalten beschäftigen, nicht Protest, sondern Inhalt. Damit haben wir versucht, das heute. Wir haben heute über Inhalte gesprochen und haben, glaube ich, auch einiges ganz gut enttarnen können. René, herzlichen Dank dir dafür und dann drück mal die Daumen für die Wahlen.
Ja, herzlichen Dank, Christoph. So machen wir es.
Ja, da haben wir ja jetzt eindrücklich gehört, was es für die Betriebe bedeuten würde, wenn Vorschläge der AfD plötzlich Realität werden würden. Das wäre ein absolutes Desaster für die Betriebe.
Ja, Tarifverträge wären dann deutlich schwieriger durchzusetzen, bis ganz unmöglich. Die Arbeitsplätze wären in Gefahr, weil die rechte Parteien wie die AfD eine Transformation ablehnt, anstatt sie anzunehmen und zu gestalten. Und dann würden wir in einer Gesellschaft leben ohne Gleichberechtigung, in der Hass und Hetze herrschen würde.
Ja, das ist wirklich das Allerletzte, was wir wollen. Und als IG Metall sind wir natürlich auch eine politische Organisation und haben eine politische Aufgabe, der wir uns da stellen.
Genau, und wie diese Aufgabe aussieht und wie wir die angehen und was jeder einzelne Metaller, jede einzelne Metallerin tun kann, das fragen wir jetzt eine, die bei uns für das Thema Demokratie kämpft.
Die IG Metall ist eine politische Organisation und daraus ergibt sich auch eine politische Verantwortung, der wir als Metallerinnen und Metaller jeden Tag gerecht werden müssen. Der Kampf gegen rechte Tendenzen in unserer Gesellschaft ist anstrengend und lässt aktuell auch keine Pause zu. Ja, und eine Metallerin, die jeden Tag für Demokratie kämpft, ist unsere Kollegin Chaya Böbel. Chaya, schön und vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast bist.
Hallo Chaya.
Danke für die Einladung.
Wenn wir von unserer politischen Verantwortung sprechen, das klingt ja vielleicht irgendwie ein bisschen abstrakt erstmal, aber damit das keine leere Worthülse so bleibt, was bedeutet das konkret?
Das leitet sich einmal aus unseren historischen Erfahrungen ab. Wir sind 1933 verboten, zerschlagen worden. Teile unserer Mitgliedschaft und der FunktionärInnen wurden verhaftet, ermordet, vertrieben. Das heißt für uns ganz klar, wir sind abhängig von demokratischen Strukturen, um als Organisation wie die IG Metall dann eben unseren betriebspolitischen Verpflichtungen nachkommen zu können. Wir haben eine sehr diverse Mitgliedschaft mit sehr unterschiedlichen Interessen und mit sehr unterschiedlichen Hintergründen. Dem müssen wir gerecht werden. Und wir sind als Teil einer politischen Zivilgesellschaft einfach ein nicht parlamentarischer Teil der Gesellschaft, der auch Interessen versucht, gebündelt durchzusetzen.
Wenn wir sagen, wir sind gegen rechts, dann müssen wir das vielleicht einmal definieren. Was heißt denn gegen rechts? Was ist rechts und gegen was genau sind wir?
Ja, ich denke, dass wir da begrifflich ein bisschen genauer werden müssen, weil rechts ist ja erstmal, wenn man sich dieses politische Spektrum anguckt, auch etwas, was andere mit konservativ übersetzen. Und wir sind eine Einheitsgewerkschaft. Und ich würde unseren konservativen christdemokratischen Mitgliedern ungern auf die Füße treten, indem ich sage, ich kämpfe jetzt gegen rechts und damit meine ich euch, weil ihr ja eigentlich dazugehört, sondern es geht eigentlich um Rechtsextremismus. Das haben wir am Anfang ja auch so formuliert. Und wenn man den Begriff Rechtsextremismus so ein bisschen aufrollt und fragt, was wird darunter eigentlich verstanden, dann gehören diese ganzen ekligen Ismen, mit denen wir dann zu tun haben, dazu. Rassismus, Antisemitismus, Sozialdarwinismus, Leute, die sich in eine Diktatur verliebt haben und keine Demokratie haben wollen. Also das wären dann diese ganzen Unterpunkte, die man auflisten könnte. Und das ist eben genau das, was wir nicht unterstützen, was wir auch als Bedrohung für uns als IG Metall ganz konkret, aber auch für die Gesellschaft, in der wir leben, ansehen. Und dagegen engagieren wir uns.
Lass uns mal da so ein konkretes Bild malen. Wenn ich denke, wir sind gegen rechts und an eine rechte Partei zum Beispiel denke, dann denke ich an die AfD. Teile der AfD sind sogar rechtsextrem und dürfen so bezeichnet werden. Wenn die AfD jetzt immer mehr Wähler bekommt und irgendwann zum Beispiel, wir spielen einfach mal das Gedankenspiel, die ist in Regierungsverantwortung. Wie würde unsere Welt aussehen, wenn die AfD regieren würde?
Weniger freudvoll als heute, das steht schon mal fest. Also wahrscheinlich auch für viele von denen, die die AfD wählen. Wenn ich es jetzt einfach nur mal an unseren ureigenen, auch betriebspolitischen Interessen festmache. Also man kann ja auch auf die Frage gucken, was heißt das für Frauen mit der Vorstellung, Familien sollen unbedingt 3 Kinder plus bekommen, Frauen länger zu Hause bleiben, das ist das eine. Aber auf die betriebspolitische Ebene runtergebrochen, stellt sich die AfD vor, dass man den Gewerkschaften die Tarifautonomie wegnimmt. Das heißt, wir wären als Gewerkschaften nicht mehr die Verhandlungspartner bei den Tarifauseinandersetzungen, sondern die möchten gerne, dass das die Betriebsräte machen. Was im Klartext bedeutet, die sitzen dann in ihren jeweiligen Buden und sind dafür verantwortlich, mit ihrem jeweiligen Arbeitgeber irgendwelche Verhandlungen durchzuführen. Da sind die natürlich mordsmäßig geschwächt, weil auch in einer ganz anderen Abhängigkeitssituation. Das würde einfach sehr viel schlechterer Ergebnisse bringen, als das im Moment mit dieser ganzen Souveränität, mit der wir als IG Metall auftreten, der Fall sein könnte.
Ich glaube, viele, die die AfD wählen, merken halt, in diesem Land irgendwas läuft schief, irgendwas passt nicht. Zum Beispiel, die Preise werden immer höher, ich muss immer mehr bezahlen. Und die Reaktion darauf ist dann, die AfD zu wählen. Aber die AfD zu wählen ist keine gute Lösung, haben wir jetzt gerade gesehen. Aber welche Alternative haben die Leute, die sagen, ich bin mit der aktuellen Politik nicht zufrieden, aus den und den und den Gründen? Was bleibt mir dann übrig? Wie sollte ich dann reagieren?
Ja, Gott sei Dank gibt ja jedes Weltmodell noch mehr als 2 einfache Wahlmöglichkeiten. Von daher ist die Entscheidung, die AfD zu wählen, eine unter unendlich vielen. Und gerade du hast das Beispiel mit dem Preis gebracht. Wenn ich mich zu Recht über steigende, vor allem Lebensmittelpreise, Mieten und anderes aufrege, dann ist die Idee, die AfD zu wählen, schon deswegen schlecht, weil, was ich vorhin sagte, geschwächte Verhandlungsmacht wird nicht zu höheren Löhnen führen. Das ist das eine. Aber ich habe die Möglichkeit, mich einerseits zu versuchen, in demokratischen Parteien zu engagieren und einzubringen. Man kann sich bei der IG Metall stärker engagieren und einbringen, weil ich habe das vorhin gesagt, wir sind ein zivilgesellschaftlicher Faktor. Wir sind keine parteipolitische Organisation. Aber wir machen Druck auf Parteien, wir machen Druck auf politische Entscheidungen. Wir sind da ein ganz wichtiger Faktor, der mitredet. Ich habe aber auch darüber hinaus, wenn ich jetzt Angst vor großartiger organisatorischer Einbindung habe, die Möglichkeit, bei mir vor Ort mich dafür einzubringen und stark zu machen, dass ich einfach in unterschiedlichen kleineren, karitativen Unterstützungsgesellschaften oder Vereinen mit reingehe, Leute unterstütze, gemeinsam an Projekten arbeite, die mein Kiez, mein Dorf und anderes betreffen. Also es geht ja immer darum, dass man Welt und Gesellschaft zu einem besseren Ort macht. Und ich meine, die dämlichste Entscheidung ist dann einfach jemandem die Stimme zu schenken, der das definitiv in der Form nicht machen wird.
Jetzt bist du gerade direkt schon auf diesen individuellen Punkt eingegangen. Also wenn ich nicht die ganz große Organisation, sondern mich eher im Kleineren auch engagieren möchte, hängt es viel am Individuum, dass ich was tue. Jetzt spinnen wir mal den Gedanken, ich bin plötzlich in meinem Dorf mit rechtem Gedankengut konfrontiert. Was kann ich tun? Was würdest du so jemandem raten?
Also gar nichts von der Stange würde ich raten, sondern man muss sich das ganz genau angucken. Also was bedeutet genau rechtes Gedankengut? Habe ich einen Stammtisch, der da sich zunehmend radikalisiert und in der glücklicherweise verbliebenen Dorfkneipe Abend vor Abend vor sich hin resoniert, aber dann rausgeht und weiter nichts tut. Das ist nervig und ärgerlich, hat aber jetzt nicht so ein hohes Gefährdungspotenzial. Habe ich eine Gruppe an Jugendlichen, die zunehmend anfangen, sich in Richtung Springerstiefel und rechtes Gedankengut zu entwickeln und irgendwo unter der Dorflinde rumhängen und anfangen, auf Leute zu spucken, die anders aussehen, als sie denken, dass man aussehen sollte, wenn man in diesem Dorf lebt, dann müsste ich auch da wieder genau gucken, wie radikalisiert sind die? Ich würde immer gucken, was habe ich für Möglichkeiten mit Jugendclub angeboten, mit Versuchen, an die ranzukommen, mit denen gemeinsam zu arbeiten, in den Schulen. Wenn ich jetzt Eltern wäre oder irgendwie anderen Zugang zu der Schule habe, Angebote machen zu demokratieförderlichen Bildungsangeboten. Also einmischen im Rahmen dessen, was möglich ist, wenn es dramatisch wird, also wenn ich eine Gruppe von Reichsbürgern habe, die anfangen, das Dorf zu terrorisieren, dann würde ich 110 wählen, beziehungsweise in irgendwelche anderen Richtungen gehen, wo ich in so einem Gefährdungsmoment dann tatsächlich auch die notwendig robuste Unterstützung kriege. Also ich glaube, das Wichtigste ist, wenn ich sowas wahrnehme, tatsächlich erstmal zu analysieren, wie ist die Gesamtsituation und wo nehme ich die Gefährdung wahr und wo habe ich die Einstiegsmöglichkeiten.
Jetzt muss man ja auch leider feststellen, dass es auch in unseren Betrieben hier und da Grüppchen vielleicht gibt, Menschen gibt, die nicht nur die AfD wählen, sondern vielleicht auch sehr offen damit umgehen, dass sie es nicht gut finden, dass Migranten mit uns zusammenleben oder die genau dieses Bild, was du gerade beschrieben hast, also nach dem Motto Menschen bespucken, die nicht so aussehen wie sie oder wo sie der Meinung sind, dass die nicht bei uns leben sollten, dass sowas eben auch im Betrieb vorkommen kann. Ich denke jetzt mal an unsere Funktionäre, also an die Betriebsräte, an die Vertrauensleute. Was können Sie tun, wenn Sie das in Ihrem Betrieb wahrnehmen?
Das Wichtigste, was Sie tun können, ist, das nicht einfach laufen zu lassen in der Hoffnung, dass sich das schon wieder von selbst erledigen wird. Sondern wichtig ist zuallererst, wenn Sie was in der Art hören, was rassistisch ist, ausgrenzend, dass Sie sich selbst dessen bewusst sind, dass Sie widersprechen müssen. Das Zweite ist, dass wenn es Vertrauensleute oder Betriebsräte sind, dass die in der VKL oder im Betriebsratsgremium versuchen, eine Verständigung für sich darüber hinzubekommen, um sich erstmal darüber auszutauschen, wie nehmen wir das wahr? Sind wir mehr oder bin ich, der dem das aufgefallen ist, in der Minderheit? Aber dass man zumindest so ein Netzwerk erstmal schafft von Leuten, die da in der gleichen Haltung unterwegs sind, dann muss man gucken, sind das Einzelne, mit denen sich es lohnt, auch ins direkte Gespräch zu gehen? Also auch mit dem Hinweis darauf, es geht ja auch um Betriebsfrieden, da kommen die Betriebsräte dann auch wieder mit ins Spiel, zu klären, dass es einfach bestimmte Dinge gibt, die nicht gehen. Gibt es Möglichkeiten, Bildungs- und Unterstützungsangebot für Vertrauensleute fürs Betriebsratsgremium zu organisieren, wo man sich nochmal auf Werte verständigt? Man kann gucken, wenn das schwerwiegender wird, dass man mit dem Arbeitgeber in Verhandlungen tritt, eine Betriebsvereinbarung hinzukriegen, was einfach im Betrieb, ja, wo die Grenzen sind der freien Äußerung auch im Betrieb und was der Arbeitgeber damit unterstützt. Das wären so Dinge, die ich als erstes mit angehen würde. Aber das Allerwichtigste ist tatsächlich, das nicht hinzunehmen, sondern wirklich widersprechen. Und sei es nur nein, das sehe ich nicht so wie du, weil nicht zu reagieren ist auch eine Reaktion.
Was mache ich, wenn ich kein Betriebsrat bin? Ich arbeite einfach da und bekomme so mit, hier sind immer wieder in Anführungszeichen Witze, dumme Sprüche in der Umkleidekabine oder sonst irgendwas. Ich bekomme das so mit. Was mache ich da? An wen kann ich mich wenden? Wie sollte ich da reagieren? Vielleicht habe ich auch mitbekommen, der Betriebsrat hat das ja theoretisch auch mal mitbekommen, weil der stand mit in der Umkleidekabine, hat aber nicht reagiert.
Ja, also man könnte jetzt dann daraus ableiten, dass das Betriebsratsmitglied, was mit in der Kabine stand, diese Sprüche dann unterstützt. Ich würde da immer erstmal grundsätzlich davon ausgehen, dass Leute, also ganz häufig ist es diese Hoffnung ums Gesundbeten. Ja, ich habe es überhört und dann hinterher wird es dann auch nicht wieder auftauchen. Und von daher würde ich auch hier wieder erstmal widersprechen. Und dann überlegen, an wen wende ich mich und das wäre einmal Vertrauensleute. Andererseits würde ich aber auch direkt den Betriebsrat ansprechen und das formulieren und darauf hinweisen, was mir aufgefallen ist und dann auch begründen, warum ich den Betriebsrat darauf anspreche und anbieten, dabei zu unterstützen, gemeinsam eine Möglichkeit und einen Weg zu entwickeln, wie man für eine bessere Zusammenarbeit im Betrieb das deutlich machen kann. Ist einfach wichtig, dass man das dann nicht als Einzelner macht oder das nur dem Betriebsrat überlässt, sondern dass auch da wieder deutlich wird, mehrere Leute im Betrieb zu haben, wo deutlich wird, es gibt ein Netzwerk. Aus der Perspektive derer gesprochen, die so agieren und handeln, dass die für sich auch wahrnehmen, wir sind da jetzt nicht zwangsläufig die Mehrheit.
Wir hatten vorhin die Frage, wie sieht unsere Welt aus, wenn eine rechte Partei an der Regierungsmacht ist? Wie sehen denn unsere Betriebe aus, wenn da eine rechte Liste plötzlich in die Betriebsratsverantwortung kommt?
Also wir haben Gott sei Dank noch keine Betriebe, in denen rechte Listen die Mehrheit haben. Von daher wäre das, also wir sind da gerade sehr im Konjunktiv, aber wir haben natürlich Betriebe, in denen rechte Listen im Betriebsrat sind, was für die Kolleginnen und Kollegen im Betriebsrat einfach eine zusätzliche Mühe, Herausforderung darstellt. Beispiel Zwickau, wo permanent die Betriebsratswahl angefochten worden ist. Eine versuchte Spaltung im Betrieb, die auch in die Richtung geht, alles und jedes, was die IG Metall macht, wofür die IG Metall steht, zu diskreditieren, kleinzureden, jegliche für die Belegschaft negative Entscheidung der Betriebsleitung der IG Metall in die Schuhe zu schieben. Das Problem ist ja, dass wir mit der einen rechten Liste bzw. Gewerkschaftsimitation im Moment zu tun haben, Zentrum Automobil, die auf der einen Seite einen sehr starken rechtsextremen Hintergrund, was die Personen angeht, die da unterwegs sind, zu tun haben, die das im Betrieb im Moment aber noch einigermaßen kaschieren und nicht so deutlich darstellen. Also auch Leute mit Migrationshintergrund auf ihren Listen haben und anderes mehr. De facto sind die aber tatsächlich eng mit der AfD verbandelt und auch Teil dieser ganzen Remigrationsplanvorstellungen, sodass also, wenn ich mir einen Betrieb vorstelle, in dem die in der alleinigen Verantwortung wäre, das für unsere Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund in sehr Kürze der Zeit nicht mehr ein Ort wäre, an dem sie sich aufhalten könnten und der für sie wirklich auch ein Ort der Entfaltung und der Weiterentwicklung wäre.
Plus, dass sie, soweit ich deren Programm kenne, ja alles, was mit Transformation hin zu einer klimaneutralen Produktion und klimaneutralen Produkten aufhalten wollen, beziehungsweise nicht mitgehen wollen und damit die Zukunft des Betriebs ja sehr stark gefährden, weil irgendwann in naher Zukunft, in Europa haben wir festgelegte Daten, im Rest der Welt, in ganz vielen Ländern auch, werden eben nur noch diese Produkte und Produktionswege da sein.
Ja, das läuft bei denen so nach dem Motto vorwärts, wir gehen zurück in großen Schritten. Das heißt, wir gehen zurück zum Verbrenner und auch in der Leugnung des menschengemachten Klimawandels wird alles, was das versucht einzudämmen, wieder zurückzudrehen in der Vorstellung, dass eine Welt der 60er Jahre, wie sie nie gewesen ist, eben allen Sicherheit und Wohlstand verbietet. Eine europakritische Haltung mit einer stärkeren Einbeziehung wieder von Grenzen und anderem mehr. Das würde gleichzeitig auch wieder die Exportmöglichkeiten verringern. Also das würde auch dann tatsächlich die Zukunftsfähigkeit der Betriebe, in denen sie in der Verantwortungsfunktion sind, ganz massiv einschränken.
Ja, und jetzt zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Warum ist das eigentlich so wichtig, dass die IG Metall sich für Demokratie einsetzt und gegen rechts kämpft?
Es ist deswegen wichtig, also es ist aus vielen Gründen wichtig, aber zum einen habe ich es ja vorhin schon historisch hergeleitet, aus ganz rein egoistischen Gründen. Wenn wir das nicht tun angesichts der derzeitigen Entwicklung, dann kann uns das einfach die Füße weghauen. Dann gefährdet das unsere Existenz, weil wir historisch, aber auch aktuell sehen, dass jedes Land, in dem rechtspopulistische Parteien, rechtsextreme Parteien in der Regierung sind, eines ist, wo als erstes die Gewerkschaftsrechte geschwächt werden. Das wollen wir nicht. Das ist das eine, eher negativ ausgedrückte. Und das Positive ist, wir haben einen Anspruch an Gesellschaft. Und die Gesellschaft, in der wir leben wollen, ist eine demokratische. Wir kämpfen für mehr Wirtschaftsdemokratie und für eine stärkere Ausweitung der Mitbestimmung. Und das können wir natürlich nur dann tun, wenn die Gesellschaft demokratisch ist. Und wir sind eine bunte, Gott sei Dank vielfältige Organisationen. Und da sollen alle Kolleginnen und Kollegen an dem Platz, an dem sie sind, sich für das einsetzen können, was sie wollen.
Und in dem Sinne kämpfen wir alle gemeinsam mit all unseren Mitgliedern zusammen weiter für Demokratie. Jeden Tag setzen wir uns dafür gemeinsam ein. Danke, Chaya, dass du dich da ganz besonders für einsetzt und heute bei uns warst und uns alle unsere Fragen beantwortet hast.
Danke euch.
Ja, das waren jetzt ein paar eindrückliche Argumente, warum wir als Gewerkschaft gegen rechts sind. Klar, wir sind gegen Rassisten, Antisemiten, wir sind gegen Sozialdarwinismus und gegen Feinde der Demokratie. Da braucht man jetzt überhaupt nicht drüber argumentieren. Das ist ganz klar, da hilft der einfache Menschenverstand. Doch einem muss halt auch klar sein, dass man genau sowas bekommt, wenn man sein Kreuz bei den Parteien vom rechten Rand macht. Und ich fand, da hat der René was wirklich Gutes gesagt. Der hat halt gesagt, bei so einer Wahl, da muss es um Inhalte gehen und nicht um Protest.
Ja, richtig, ne? Und wenn man sich die Inhalte der rechten Parteien, wie beispielsweise der AfD, anschaut, dann merkt man eigentlich sofort, dass das eine Mogelpackung ist, die dahinter steckt. Und wenn man das anschaut und merkt, naja, dadurch geht es den Betrieben da draußen viel, viel schlechter. Dadurch geht es dem ganzen Land viel schlechter. Und jedem Einzelnen von uns geht es schlechter. Dann muss man sich doch fragen, naja, warum sollte man da sein Kreuz machen?
Total. Also lasst euch nicht täuschen. Schaut euch genau an, was die Parteien in ihrem Wahlprogramm stehen haben und was die so von sich geben. Und wichtig ist natürlich auch, überhaupt wählen zu gehen, weil sonst bestimmen andere über eure Zukunft.
Ja, Zukunft ist ein gutes Stichwort, Christoph. Wenn ihr da draußen unseren Podcast in Zukunft hören möchtet, dann abonniert ihn doch einfach, denn dann verpasst ihr die nächste Folge von Maloho und Malibu auch nicht und kriegt mit, was wir hier als nächstes Thema haben.
Genau, dann macht's gut. Bis dahin.
Bis dann. Ciao.